In der ersten halben Sekunde habe ich gedacht, oh, ich gehe jetzt reisen. Und in der zweiten halben Sekunde habe ich gedacht, nee, nee. Kleiner Junge, der mir dann als Rückgeschenk sozusagen das Einzige schenken wollte, was er hat, was nämlich seine Armbanduhr war, die er kurz vorher bekommen hat und wo er unfassbar stolz drauf war. Und dadurch auch, dass sich die Arbeitswelt so wandelt und es hybrider in vielerlei Hinsicht wird, dass das auch dazu beiträgt, dass es wichtiger wird, dass ich auch ganzheitlicher gesehen werde und nicht irgendwie mein Privatleben am Beginn des Arbeitstags ablege.
Du kommst nie wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Du bist zu alt für sowas. Solche und mehr Warnungen musste sich mein heutiger Gast Heike anhören, als sie sich entschied, ein Sabbatical zu machen. Dafür verließ sie ihre globale Führungsrolle und ging raus in die Welt. Die Erfahrungen, die sie dort machte, waren im Nachhinein unbezahlbar. Und natürlich erwiesen sich viele Bedenken und Warnungen als unbegründet. Warum es gut ist, einfach mal rauszugehen und wie sie es geschafft hat, wieder zurückzukommen, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Mein Name ist Markus Brüttelmeier. Ich bin der Geschäftsführer der Modern Mind GmbH, Wirtschaftspsychologe und Coach und spreche in diesem Podcast mit vielen spannenden Persönlichkeiten über interessante Phasen aus ihrem Führungsleben. Immer wieder werde ich ihre Handlungen aus psychologischer Perspektive einordnen und darlegen, warum sie aus meiner Sicht die Wirkung hatten, die sie hatten. Und damit gehen wir rein ins Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modern Leader. Vielleicht hört man es ein bisschen im Hintergrund. Wir sitzen gerade über den Dächern von München. Wir haben ein wohles Treiben unter uns. Man hört so den ein oder anderen Menschen. Und ich sitze heute da und ich bin total happy, dass ich Sie dabei habe. Herzlich willkommen, liebe Heike.
Danke, lieber Markus.
Genau, wir haben heute auch wieder ein Thema. Wir haben meistens ein Überthema, über das wir uns immer unterhalten bei den Podcast-Folgen. Und bei dir geht es tatsächlich darum, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hast, hey, ich mache jetzt mal ein Sabbatical und dann steige ich wieder ein. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine Sache, die überlegt man sich, weil man denkt, oh Gott, ist ja schon irgendwie kritisch, ich gehe dann wieder raus und komme ich da wieder so rein und werde ich dann wieder so aufgenommen und kann ich dann weiter auch wirklich Karriere machen? Und bei dir hat das wunderbar funktioniert und ich bin total gespannt darauf, wie das geklappt hat und freue mich darüber, mich da mit dir zu unterhalten.
Danke für die Einladung, Markus.
Schön. Ja, Wie war denn so der Zeitpunkt? Wie kam das denn dazu, dass du diese Idee hattest?
Also die Idee hatte ich schon immer. Das war schon immer so in meinem Hinterkopf etwas, was ich machen wollte. Hab mich nie getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kam die Situation, dass die Firma, für die ich gearbeitet habe, eine große Umstrukturierung gemacht hat und unsere ganze Abteilung, also ich habe in einer globalen Abteilung gearbeitet, wurde sehr stark umstrukturiert und fast alle Stellen sind weggefallen. Und weil es ein großer Konzern war, hatten wir dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir schauen nach einer anderen Rolle im Konzern oder wir bekommen die Abfindung. Und ich habe mich dann halt für die Abfindung entschieden. Ich habe gesagt, so, ich möchte jetzt in dem Konzern nicht bleiben, sondern ich nehme die Abfindung. Und ich kann mich noch gut daran entsinnen, als klar war, die Stellen fallen weg. In der ersten halben Sekunde habe ich gedacht, oh, ich gehe jetzt reisen. Und in der zweiten halben Sekunde habe ich gedacht, nee, ich brauche erst einen neuen Job. Weil ich schon stark aus so einem Sicherheitsbedürfnis heraus agiert habe. Und gesagt, nee, ich brauche erst die Sicherheit, ich muss wieder einen Job haben und vielleicht schaffe ich das dann so, das hinzubekommen, dass ich dazwischen ein paar Monate Zeit habe, um dann zu reisen, weil ich schon immer sehr gern gereist bin. Ja, also das war halt die erste Sekunde und dann habe ich dann auch alles gemacht, was man so macht, wenn man einen neuen Job will. Ich habe dann meinen Lebenslauf aufbereitet, habe neue Fotos gemacht, habe geguckt, okay, dass das alles irgendwie passt, habe geschaut, dass ich die ersten Bewerbungen rausgeschickt habe, Interviews gehabt habe. Es hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ich war auch eher so halbherzig dabei, muss ich gestehen. Und was, glaube ich, mir sehr stark geholfen hat, ich hatte Hilfe in der Hinsicht, dass Teil dieser Abfindung auch eine Outplacement-Agentur war. Und dann habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, so du oder ihr, wenn ich jetzt länger weg wäre, kann ich das quasi auch verschieben, diese Hilfe, wieder reinzukommen. Und die haben gesagt, ja, ist eigentlich wurscht, das Paket ist da und es ist egal, ob du das halt jetzt machst oder ob du das, wann auch immer du dann halt vielleicht wiederkommst, machst. Und ich glaube, das hat was bei mir ausgelöst. Und ich kann mich gut dran entsinnen, ich war dann irgendwie in so einer Halbschlafsituation, kenne ich ganz gut, wo dann ein bisschen aus dem Kopf raus ist, ein bisschen mehr in die Emotionen reingeht. Und auf einmal, das war wirklich wie so ein Klackmachen, auf einmal wusste ich, du gehst jetzt reisen und alles wird gut.
Okay. Was hat dir geholfen, diese Gewissheit zu bekommen?
Also ich glaube, zum einen hat mir geholfen zu wissen, ich habe Hilfe, wenn ich wiederkomme. Mhm. Ich bin da nicht völlig alleine. Ich glaube, das hat mir geholfen. Ich glaube, mir hat auch ein bisschen geholfen, dass diese Bewerbungsgespräche, die ich hatte, zwar jetzt nicht so super gut funktioniert haben, aber mehr aus meiner Warte und nicht unbedingt aus der Warte von den Firmen, mit denen ich gesprochen habe. Ich dachte, okay, mein Profil scheint ganz interessant zu sein. Mhm. Das hat mir nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Und ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Das war wirklich ein ganz starkes emotionales Gefühl, so alles wird gut. Und genau so einfach, wie ich es jetzt sage, war es, alles wird gut, das passt schon.
Okay, also einfach so diese Grundgelassenheit.
Mhm, ja.
Jetzt damit vielleicht sich die Hörer so ein gewisses Bild davon machen können, wie die Situation war. Was hast du davor gemacht, also vor dem Sabbatical?
Also ich war bei einem großen Industriekonzern, ungefähr 6 Jahre. Und hatte 2 verschiedene Rollen. Die letzte Rolle war als Teamleiterin von einem Team von Experten sozusagen, wo ich nicht mehr die Expertin war. Das war das erste Mal, dass ich in einer Rolle war, wo ich nicht selber Expertin war. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich diese Entspanntheit bekommen habe, weil ich da auf einmal gemerkt habe, dass ich mehr kann als Expertin zu sein, sondern dass da ging es ganz viel darum, wie führe ich, wie bringe ich Menschen zusammen aus einer Perspektive des, ich kann es nicht besser als du, sondern du kannst es besser als ich, aber ich kann was, was dir hilft, noch besser zu sein.
Also so dieses Vereinende, mehr als das, ich bin jetzt hier, weil ich so viel weiß, sondern ich bin hier, weil ich vielleicht auch gut weiß, wie man Menschen zusammenbringen kann?
Ja, zusammenbringen kann und auch, weil ich vielleicht andere Fragen stelle, weil ich vielleicht Dinge miteinander verbinden kann vom Denken her, weil ich durchaus auch einen Überblick habe über verschiedene Themen und dann sehe, hey, ich habe hier das gehört, ich habe da das gehört, du machst dies, du machst das, wie passt denn das zusammen, wie können wir das zusammenbringen, dass alle davon mehr profitieren. Und dann vielleicht auch in Menschen Potenzial sehen, was sie vielleicht selber gar nicht sehen und dann durch Fragen, ich war schon immer ein großer Frager, vielleicht auch oftmals so Aha-Momente hatte. Ja, du bist der Experte, aber ich frage jetzt aus der Position des Nichtwissens daraus und sage so, okay, wenn du das mir jetzt so erklärst, was heißt denn das tatsächlich und kann das und das halt auch sein oder wie ist es denn, warum machst du denn das so? Und das hat oftmals dazu geführt, dass Menschen dann aus Gesprächen rausgegangen sind und sagen, ja stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und das dann weitergebracht hat. Und das hat mir, glaube ich, dann auch eine gewisse Selbstsicherheit gegeben, so ich kann mehr als nur der Experte zu sein.
Ich glaube, ganz häufig sind wir in Unterhaltungen und manchmal denken wir trauen uns gar nicht, bestimmte Fragen zu stellen. Und es braucht ja eigentlich dann teilweise sehr viel Selbstbewusstsein, bestimmte Dinge zu hinterfragen und eben zu sagen, ja, stehe ich jetzt dann blöd da, wenn ich die Frage stelle? Und ganz häufig wird ja deswegen, genau wegen dieser Unsicherheit in dem Moment, auch die Fragen nicht gestellt und dann weiß man nicht weiter.
Gerade wenn man halt in einer Führungsposition ist, um es zuzugeben, ich weiß das jetzt nicht und damit sich auch sicher oder komfortabel zu fühlen, zuzugeben, dass ich halt Dinge nicht weiß, auch wenn ich Chefin bin oder Vorgesetzte bin, dass mein Team das vielleicht besser weiß. Das dauert auf jeden Fall eine Weile, sich damit wohlzufühlen.
Ja, und wie hast du dich damals gefühlt, kurz davor? Warst du zufrieden?
Gut, du meinst
in der Rolle?
Schon, es war sehr, sehr viel Umbruch in dem Konzern, was halt sich stark auch auf diese, also es war eine neue Rolle, neu geschaffene Rolle und kurz danach kam halt dieser ganze Umbruch und es war eine sehr unsichere Zeit. Also prinzipiell fand ich das sehr spannend und fand das auch total spannend, mit dem Team halt neue Sachen halt auf den Weg zu bringen. Diese Unsicherheit hat schon dazu geführt, dass ich jetzt auch mich dann ja entschieden habe, nicht im Konzern zu bleiben, weil ich dachte, das ist jetzt nicht mehr das Umfeld, in dem ich mich in meiner Zukunft sehe und das so meine Werte widerspiegelt.
Und dann kam das Sabbatical.
Und dann kam das Sabbatical, als ich dann sagte, hey, es wird alles gut, dachte, okay, dann gehe ich jetzt mal reisen und war dann tatsächlich 18 Monate unterwegs und wow. Viele haben auch gesagt, bist du sicher, weil ne, ich war Ende 40 und nach dem Motto, 50 ist so eine magische Zahl, da kriegst du nie wieder einen Job, das macht man doch nicht in dem Alter, wenn dann macht man das halt, wenn man jung ist.
Warum macht es auch beruflich Sinn, einfach mal aus einem gewohnten Umfeld auszubrechen? Wenn wir zu lange in einem ähnlichen Umfeld sind, bekommen wir die berühmten Scheuklappen. Das merkt man auch neurologisch. Die immer gleichen Reize verfestigen die immer gleichen Aktivitäten in unserem Denkorgan. Neue Eindrücke und neue Tätigkeiten hingegen fördern unsere Fähigkeit, aus anderen Perspektiven zu denken. Das zeigt zum Beispiel die Studie Diversifying Experiences Enhance Cognitive Flexibility von Ritter und Kollegen, die gezeigt hat, dass wir mit neuen Erfahrungen plötzlich mental anpassungsfähiger werden. Und speziell beim Thema Reisen haben einige Untersuchungen herausgefunden, dass wir unsere Kreativität steigern. Es gibt sogar Gerüchte, dass Konzerne Mitarbeitende ab einer bestimmten Hierarchiestufe Weltreisen bezahlen, um deren Kreativität zu fördern. Daher macht es nicht nur für den persönlichen Spaß, sondern auch für die berufliche Leistungsfähigkeit Sinn, einfach mal rauszukommen und neue Dinge in anderen Kulturen zu erleben. Aber darf ich dir was sagen, lieber Heike, das hört man immer. Also ich kann jetzt wirklich sagen, weil du hast gerade gesagt, das macht man doch, wenn man jung ist. Und ich habe auch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ja ganz viel in Konzernen gesessen. Und ich hatte da eine Kollegin auch bei einem großen Konzern in München, wo ich früher gearbeitet habe. Und mit der habe ich mich getroffen und habe gesagt, ja, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und dann hat sie zu mir gesagt, Markus, du weißt aber schon, dass du da nie wieder zurück kannst. Ins Anstellungsverhältnis.
Nie wieder.
Nie wieder. Wenn du einmal diesen Schritt gegangen bist, dann wird das nie wieder was. Weil die Leute sagen dann, du bist nicht mehr teamfähig und du bist dann, und ich wirklich, das hat mir so Sorgen gemacht. Und ich mittlerweile weiß ich so, wenn ich eine Anstellung haben wollen würde, hätte ich jetzt mittlerweile schon die ein oder andere Anlaufstelle. Aber es ist total interessant. Und aber erstmal zum Sabbatical. Wie war das dann für dich plötzlich?
Im Sabbatical.
Mhm. Diese Freiheit, weil es fällt ja wahnsinnig viel, glaube ich, von einem ab.
Oder? Ja, das war total überwältigend, nicht? Aber es hat mich total erfüllt, glaube ich, ist das richtige Wort. Und ich habe das so gemacht, dass ich am Anfang zwei Sachen, die waren fest geplant. Mhm. Also ich habe zum einen eine Yogalehrerausbildung gemacht, das war geplant. Und dann bin ich relativ lange, 4,5 Monate in Indien gewesen, habe da für eine NGO gearbeitet, also so eine Non-Profit-Organisation. Und das war im Vorfeld geplant, weil für Indien brauchte ich ein Arbeitsvisum und alles danach war offen. Und das war auch mein Ziel. Also ich bin vorher viel gereist, aber immer halt nur im Urlaub. Und ich wollte einfach mal unterwegs sein ohne Plan und mich treiben lassen und spüren, wie fühlt sich das denn an, wenn man sich einfach treiben lässt und guckt, was passiert. Und ich fand das total faszinierend, was alles dann gekommen ist. Und dann und irgendwie war es dann auch so eine Grundhaltung, so ich sage erstmal ja zu allem, was so kommt. Das wird schon gut, das ist schon bestimmt ganz spannend. Und genau so war es dann halt auch tatsächlich.
Konntest du das schon immer?
Ich glaube schon von der Tendenz her schon, dass ich eher so ein Ja-Sager bin. Also nicht Ja-Sager im Sinne, ich sage zu allem Ja und Amen, sondern eher so, oh, das klingt gut, machen wir mal.
Mhm. Also diese Offenheit.
Ja, ja. Ich war vor einige Jahre früher, für ein paar Jahre in Australien, habe da gearbeitet. Und da als die Möglichkeit kam, mein Gott, ja, klar, wird schon. Habe ich mir gar nicht viel Gedanken drum gemacht, was dann vielleicht passieren könnte, sondern irgendwie so eine Grundhaltung, das wird schon, das passt schon.
Weil ich glaube, das ist ja schon krass, weil wenn man auch so in einem Konzern arbeitet, man ist ja irgendwie so in Strukturen eingebettet eine Zeit lang und plötzlich kommt dann so diese unglaubliche Freiheit, dass man plötzlich sagen kann, ah, okay, ich habe jetzt nicht das schon fix da und das Meeting da, das jede Woche ist und Weekly und Daily und Quarterly und wie sie auch alle heißen, sondern ich habe plötzlich einfach den Tag für mich. Das ist schon eine krasse Sache dann, ne? Was hast du bei der NGO gemacht?
Da war ich in so einem ganz kleinen Dorf im Nordosten Indiens. Es war nicht warm, ich habe noch nie so viel gefroren wie in diesem kleinen Dorf. Und habe da eigentlich zwei Sachen gemacht. Zum einen ging es so ein bisschen Projektmanagement, also wirklich eine ganz kleine NGO, wo das Community House, was sie dort hatte, da sollte eine zweite Etage aufgebaut werden. Es ging darum, Solarenergie zu installieren und dann auch transportable Energie für die Bevölkerung da zur Verfügung zu stellen, weil es einfach keine zentrale Stromversorgung gab, auch keine zentrale Wasserversorgung. Und sie brauchte über die Wintermonate jemanden, der das Ganze dann halt so vom Projektmanagement her so ein bisschen zusammenhält und da halt einfach ein Auge drauf hat. Und zum anderen habe ich relativ viel Englisch unterrichtet, tatsächlich. Das war im Vorfeld war mir das gar nicht so klar, aber da ist mir mein Herz total aufgegangen, mit den Kindern da zusammen zu sein und einfach mal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge zu bekommen. Und die beiden Sachen habe ich gemacht.
Wie wandelt sich dann so der Blick? Weil ich meine, diese globalen Konzernführungsrollen und dann sitzt man plötzlich da und, also es ist ja, ich will jetzt nicht sagen, so der große Unterschied, aber das sind ja total unterschiedliche Dinge, die man dann macht.
Das ist ein sehr großer Unterschied. Schon, ein, ne? Riesengroßer Unterschied, ja. Ich finde, es erdet und es ist, also für mich war es auch nochmal ein Unterschied zwischen, ich weiß das, also ich sehe das in Nachrichten oder man ist vielleicht mal da und man ist auch schon mal in ärmeren Ländern gewesen und wirklich 4,5 Monate dort zu sein und das mitzuerleben, was es wirklich heißt, in einer Strohhütte im Norden von Indien zu arbeiten, wo es im Winter durchaus auch schon mal 5 Grad kalt ist, wo es kein fließend Wasser gibt, wo man vielleicht eine Pumpe im Hof hat, an der man sich dann halt bei diesen Temperaturen die Haare waschen muss. Und das war nochmal was anderes. Und auch teilweise den Blick der Kinder, das fand ich total... Der Blick der Kinder auf die Welt. Ich hatte zum Beispiel, habe überlegt, nimmst du irgendwie was mit? Und hatte dann so Puzzle mitgebracht, so Holzpuzzle. Mhm. Und habe dann da festgestellt, diese Kinder, die zwischen, ich weiß nicht, so alt wie sind, so zwischen 9 und 12 vielleicht waren, 8 und 12, die haben noch nie Puzzle gesehen.
Krass.
Die haben noch nie, die wussten nicht, was ein Puzzle ist. Und das war für mich schon echt krass, weil das sind so Dinge, die für uns wahrscheinlich alle total selbstverständlich sind, wo wir einfach nicht drüber nachdenken, bis wir dann halt sehen, was es halt Bereiche gibt, wo das eben nicht selbstverständlich ist, sowas. Und oder auch ein Punkt, den ich ganz, ganz interessant fand, der mir dann wichtig wurde, ist, dass die Kinder haben halt versucht, wenn sie was gemacht haben, okay, sag mir, wie es richtig ist, damit ich es richtig mache. Und ich habe versucht, dahin zu kommen, dass ich ihnen ein bisschen mit auf den Weg geben konnte, so, es ist okay, einen Fehler zu machen. Mhm. Weil dann zeigst du, hast es probiert. Weil es geht ja nicht darum, dass ich das weiß, es geht ja darum, dass du was weißt und zeig mir, was du weißt. Und es ist okay, wenn das nicht richtig ist, dann guck mal halt, wie wir da hinbekommen, dass es vielleicht richtig wird. Und deswegen war es für mich ein totales Erfolgserlebnis, wenn, als die Kinder dann nach ein paar Monaten einfach Sachen gemacht haben und auch mal Fehler gemacht haben und damit okay waren. Das fand ich irgendwie sehr, sehr bezeichnend.
Schön, das spürt man auch.
Das hat mich redest. Sehr berührt, ja.
Wie hat dich das jetzt mittlerweile verändert? Nicht jetzt nur vielleicht beruflich, sondern auch generell mit dem Blick auf die Welt nach diesem Sabbatical?
Ich weiß nicht, ob es mich stark verändert hat oder ob es einfach Dinge vertieft hat. Mhm. Eine unfassbare Dankbarkeit allem gegenüber, meinem Leben gegenüber, wo ich groß geworden bin. Die Dankbarkeit, ne, dass ich, wie unfassbar privilegiert wir hier groß werden. Und zwar jeder in Deutschland. Dass das nochmal ganz, ganz, ganz bewusst geworden ist. Und dafür einfach auch diese tiefe Dankbarkeit und auch so ein Gefühl dieses, weil ich halt so privilegiert bin, möchte ich halt auch gerne was, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber zurückgeben, mhm, von dem, wofür ich nichts getan habe, was ich nicht verdient habe in dem Sinne, sondern was einfach die Umstände sind, in denen ich leben darf hier in Deutschland. Und auf der einen Seite die Dankbarkeit, im Englischen gibt es dieses schöne Wort humble, da so ein bisschen Demut, das passt nicht ganz, aber trifft es so ein bisschen und dann verbunden mit dem, und das möchte ich auch gerne, ich möchte irgendwas zurückgeben von dem, was mir geschenkt wurde.
Schön, schön. Und ich glaube, es ist ja auch, wir sprechen so häufig von Dankbarkeit und ich glaube aber auch manchmal, dass es, weil es ja schon fast in den sozialen Medien ein Hashtag geworden ist, ja, Hashtag grateful und so weiter. Aber ich glaube, es bekommt dann auch einen anderen Aspekt, wenn man es irgendwie erlebt hat. Also für mich, und ich glaube, das ist wirklich auch, wenn man so in anderen Ländern unterwegs ist. Warum sprechen eigentlich so viele Menschen über das Thema Dankbarkeit? Und warum hilft es eigentlich? Wir Menschen haben ein Problem. Wir sind geborene Pessimisten. Wir sehen die Welt deutlich schlimmer, als sie wirklich ist. Das geht so weit, dass Psychologen sogar einen Effekt danach benannt haben. Der Negativity Bias beschreibt das Phänomen, dass sich Emotionen, Gedanken und Erlebnisse stärker auf unseren psychischen Zustand auswirken als positive. Das ist eine menschliche Neigung, die dafür sorgt, dass wir uns von Schlechtem stärker beeinflussen lassen als von Positiven. Auch bei gleicher Intensität können wir uns länger an negative Emotionen erinnern, weshalb wir dazu neigen, das Vorhandensein von Negativem zu überschätzen. Es wird vermutet, dass die Negativitätsverzerrung evolutionär in uns angelegt ist. Und das hat Konsequenzen. Einen klaren Beweis dazu hat die berühmte Nonnenstudie gezeigt. Die Nonnenstudie, auch bekannt als die Studie der School Sisters of Notre Dame, ist eine langfristige Untersuchung, die Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Persönlichkeitsmerkmalen und Gesundheit untersucht. Die Studie begann in den 1980er Jahren und umfasste Hunderte von Nonnen, die in verschiedenen Klöstern in den Vereinigten Staaten lebten. Die Nonnenstudie konzentriert sich hauptsächlich auf das Altern und die Entwicklung von Demenz. Die Nonnen wurden zu Beginn der Studie medizinischen Untersuchungen unterzogen und ihre Aufsätze, die sie zu Beginn ihres Ordenslebens geschrieben hat, wurden analysiert, um die Sprachmuster und das Ausdrucksvermögen zu bewerten. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass Nonnen mit einer positiveren Haltung im Alter ein geringeres Risiko für die Entwicklung von Demenz haben. Die sprachlichen Muster und die Qualität der Aufsätze, die die Nonnen in jungen Jahren verfasst hatten, erwiesen sich als prädiktiv für das Demenzrisiko später im Leben. Die Schwestern, die ihr Leben als 20-Jährige als überaus glücklich beschrieben, lebten außerdem rund 7 Jahre länger als die etwas bedrückteren, berichten amerikanische Psychologen im Fachmagazin Journal of Personality and Social Psychology. Was können wir also machen? Die Forscherin Barbara Fredrickson hat mit einem Mathematiker versucht, eine Zahl zu berechnen, wie viel mehr positive Gedanken als negative wir haben müssen, um eine Grundpositivität zu entwickeln. Sie kam dabei auf 2,9. Obwohl die Zahl sehr kritisiert wird, sollte uns auf jeden Fall bewusst sein, dass es mehr positive Gedanken sein müssen als negative. Und genau da kommen Dankbarkeitstechniken ins Spiel. Denn durch die Fähigkeit zur Neuroplastizität lernt unser Gehirn, die subjektiven Wahrnehmungsfilter anzupassen. Werden wir also mit positiven Dingen aus unserem Alltag konfrontiert, entsteht eine neue Offenheit für positive Dinge. Und hierdurch kommen wir in eine Aufwärtsspirale, die uns noch mehr vor Demenz und vielleicht einem zu frühen Tod schützt. Was könnt ihr jetzt also machen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Also immer bevor ihr schlafen geht, schreibt ihr euch auf, für welche Dinge ihr heute dankbar wart. Ihr könnt es aber dann auch Tageshighlights nennen und einfach mal aufschreiben, was heute die schönsten Dinge waren, die euch heute widerfahren sind. Und gleichzeitig hilft natürlich auch das, was Heike gemacht hat. Nämlich sie hat ein sogenanntes Reframing erlebt. Also sie hat eine Situation in anderen Kulturen erlebt und hat dadurch gemerkt, wie dankbar sie eigentlich für ihre Situation sein kann. Und dadurch erleben wir die Dinge, die für uns vielleicht tagtäglich sind, immer positiver.
Das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn das heißt. Und ich glaube, eine Situation war noch, die hat mich, oh Gott, das hat mich sehr, 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 sehr berührt. Zum Abschluss hatte ich den Kindern, habe ich überlegt, okay, was kann ich noch ein bisschen da lassen, und habe dann halt so ein, keine Ahnung, ein Schreibheft und einen Stift, weil die Kinder hatten bis dato nie Bücher. Es gibt keine Lehrmaterialien da, die hatten teilweise keine eigenen Hefte oder Stifte oder sonstige Sachen. Und habe denen das halt mitgebracht und gegeben, und da war ein kleiner Junge, der mir dann als Rückgeschenk sozusagen das Einzige schenken wollte, was er hat, was nämlich seine Armbanduhr war, die er vorher bekommen hat und wo er unfassbar stolz drauf war. Und das hat mich so berührt irgendwie. Ne? Dieses, eigentlich habe ich nichts, aber das bisschen, was ich habe, das teile ich dann und geb dir. Und das erzählen ja viele, wenn man reist, dass man, wenn man in sehr armen Ländern ist, dass da diese Bereitschaft zu teilen, dass das Wenige, was man hat, halt sehr, sehr hoch ist. Und aber diese Situation,
das überfordert einen dann,
oder? Ja, absolut. Da werde ich immer noch ganz emotional, wenn ich daran denke. Also das war schon sehr berührend.
Also das war es definitiv wert, das Sabbatical, oder? Dass du nicht darauf gehört hast, dass jemand da sagt, oh, kommst du da wieder zurück, ja. Heike?
Nee, das war jeden Tag wert. Absolut.
Wunderschön. Ja, und dann irgendwann, also die 18 Monate, ich bin mir sicher, da ist noch sehr, sehr viel mehr passiert, aber irgendwann war es dann wahrscheinlich so, dass es zu Ende gegangen ist. Mhm. Und wie kann ich mir das dann vorstellen, so nach 1,5 Jahren, das ist eine super lange Zeit, wie waren dann so deine Gedanken, als du plötzlich dann gemerkt hast, okay, so jetzt werde ich langsam mal irgendwo wieder arbeiten. Mhm. Wie, also du hast ja gearbeitet, aber jetzt werde ich irgendwo wieder so in einem klassischen Job zu Hause arbeiten. Wie war das für dich?
Also zum einen habe ich so nach ungefähr 12-14 Monaten gedacht, verlängere ich, was mir halt so gut gefallen hat, und mich dann aber bewusst dagegen entschieden. Und habe gesagt so, nee, irgendwann, na, aus finanziellen Gründen muss ich wieder arbeiten. Also ich bin jetzt nicht so finanziell aufgestellt, dass ich sage, ich muss bis zum Ende meines Lebens nicht mehr arbeiten. Also es war schon auch dann ein Grund zu sagen so, nee, ich muss wieder, und dann mache ich es jetzt. Und das hat, glaube ich, auch geholfen, dass ich mich bewusst für das Rückkommen entschieden habe. Mhm. Und nicht nur, weil die Zeit abgelaufen ist, sondern weil ich habe, nee, das passt jetzt und ich gehe zurück. Und als ich dann wieder in München war, habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und hatte am Anfang so drei Bereiche. Also zum einen habe ich gesagt, so, dieses Arbeiten für die NGO, das hat mich schon sehr berührt. Das möchte ich vielleicht auch gerne mal nochmal weitermachen. Mhm. Das war so ein Bereich. Dann war Business Coaching auch schon immer Thema. Das hatte ich, hatte die Ausbildung angefangen, bevor ich auf die Reise gegangen bin. Habe gedacht, okay, mache ich mich da selbstständig in dem Bereich. Und die dritte Option war, ich gehe zurück in die Corporate-Welt. Mhm. Und ich hatte da ja auch diese Unterstützung von der Outplacement-Agentur und habe am Anfang auch in allen drei Bereichen geguckt. Und das war ganz interessant, ähnlich wie vor der Reise, hat nicht so richtig funktioniert. Es kam was, aber es war, passte entweder ich nicht oder es passte von der anderen Seite her nicht. Und irgendwann ist mir klar geworden, so, ich muss mich fokussieren. Ich muss wissen, was ich will. Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, wie sollen denn andere wissen, was ich will und was sie von mir bekommen oder nicht bekommen. Und habe mich dann ganz bewusst für die Corporate-Welt wieder entschieden. Habe gesagt, nee, ich möchte zurück in die Corporate-Welt, weil ich das Gefühl hatte, die Zeit ist noch nicht reif für mich, in die anderen Bereiche zu gehen. Das passt jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Und habe mich dann halt auch da wieder ganz bewusst dafür entschieden, fokussiert, mich da bewusst für entschieden. Und dann ging es auch relativ schnell. Dann hatte ich, glaube ich, innerhalb von 6-8 Wochen dann das Angebot für die Stelle, in der ich jetzt tätig bin.
Okay. Und als du dich dann entschieden hast, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt zurück in die Corporate-Welt, wie war das dann für dich?
Ich habe mich tatsächlich total gefreut. Also ich hatte da tatsächlich dann, und das war sehr spannend, weil ich dann nicht nur nach 2 Jahren, also sind 2 Jahre rum gewesen, seit ich irgendwie losgegangen mit dem Reisen, also nicht nur war eine 2-jährige Pause, ich war Ende 40 immer noch, sondern ich bin auch noch in eine neue Branche gewechselt. Und bin meiner jetzigen Chefin sehr dankbar dafür, dass sie da auch den Mut hatte, jemanden zu nehmen, der nicht aus dieser Branche kommt. Und von daher war das unfassbar aufregend für mich, weil es wieder ganz, ganz, ganz viel Neues war. Und ich glaube, das war auch hilfreich, dass ich nach diesem Sabbatical nicht so nach dem Motto das Gleiche wie früher gemacht habe, sondern halt was ganz Neues, was ganz anderes, wo ich total viel lernen durfte und kennenlernen durfte, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Das hat es mir wirklich leicht gemacht und das war sehr spannend.
Was war das dann für eine Branche?
Das ist die Biotech-Branche. Also ich komme ursprünglich aus der Medizintechnik. Man denkt, das ist so same, same, but different. Es ist aber tatsächlich anders. Also Biotech-Pharma ist nochmal ganz anders von den Entwicklungszyklen und dem, wie auch da entwickelt wird, als ich das aus der Medizintechnik herauskannte.
Und dann quasi so wieder der erste Schritt, also nach 1,5 Jahren, man kommt dann wieder zurück. Wie hast du dich dann wieder gewöhnt oder eingefunden?
Das war gar nicht so schwierig, muss ich sagen. Also das haben mich viele gefragt, auch als ich dann, hatte ja ein paar Monate, ich bin im März zurückgekommen und habe im November angefangen, wieder zu arbeiten. Und auch als ich dann nach München war, da war ich so, ja, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt bin ich wieder in München. Und das war nicht schwierig, tatsächlich. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, woher das kommt. Und ich glaube, es war einfach dieses, mich bewusst dafür entschieden zu haben. Und nicht so, ich muss ja und eigentlich will ich nicht, sondern zu sagen, so, nee, ich will das jetzt. Das ist meine Entscheidung und damit war es dann auch gut.
Ich finde es so spannend, weil häufig ist es ja so, dass wir Entscheidungen treffen, weil wir von etwas weg wollen. Weil wir zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt einen Job oder ich will da weg von dieser Stelle, die ich habe oder ich will weg von der Situation, in der ich gerade bin und brauche deswegen da etwas. Und so häufig sind so diese Von-Weg-Entscheidungen immer ganz, ganz großes Thema. Und wenn ich dann plötzlich sage, hinzu.
Das macht es ganz anders.
Ja, dann ist es plötzlich, ich habe ein Bild. Ich habe ein Bild, so will ich sein, das will ich machen. Und plötzlich, finde ich, fängt dann auch ganz anders etwas an, da irgendwie zu brennen. Was dann auch so mit Kollegen, Mitarbeitenden, Führung, du kommst dann plötzlich rein und bist dann auch quasi so aus dem Sabbatical, aber vielleicht auch davor aus einer anderen Branche. Hattest du das Gefühl, da gab es Widerstände?
Das fand ich ganz spannend. In dem Interviewprozess hat mich mein Team interviewt, auch, also die jetzt mein Team sind. Und ich war völlig transparent, weil ich kann es ja nicht leugnen, dass ich nicht aus der Pharma-Biotech-Branche komme. Und von daher gab es dann auch keine Widerstände, weil die haben sich ja bewusst für mich entschieden. Ich habe ja nicht so getan, als wenn ich was bin, was ich nicht bin, sondern war da ganz offen mit. Und da hat mir, glaube ich, diese Erfahrung von der vorherigen Rolle auch geholfen, dieses einfach offen mit dem umzugehen, was ich kann und was ich nicht kann oder nicht weiß oder noch nicht kann oder noch nicht weiß. Und sowohl meine Chefin als auch mein Team, als auch meine direkten Kollegen haben sich alle bewusst für mich entschieden. Und von daher gab es dann da auch jetzt nicht, dass ich das Gefühl hätte, Widerstände.
Was glaubst du, welche Faktoren waren wichtig? So für das Team, dass es auch so gut funktioniert hat, direkt dann wieder nach dem Einstieg, dass es so gut geklappt hat?
Bei mir oder bei dem Team?
Bei beiden. Vielleicht als erstes mal bei dir.
Bei mir. Also ich glaube schon, dass es wichtig war für mich, also dass meine Entspanntheit merke ich immer wieder, das hilft mir total. Die Neugierde, Offenheit und auch zuzugeben, wenn ich was nicht weiß, dass das auch eine Grundsicherheit über das, was ich weiß. Ich fand es ganz spannend in diesem Prozess, waren bei ein, zwei Stellen tatsächlich auch das Feedback, wo mir gesagt worden ist, wir würden uns für sie entscheiden oder wir entscheiden uns für sie, weil sie von der Führungsqualität oder von der Persönlichkeit besser passen würden. Und das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben, zu wissen, so, da gibt es einiges, was ich weiß und kann. Und oftmals weiß man das ja gar nicht. Also man macht halt Dinge und das ist so selbstverständlich. Und man hinterfragt das gar nicht und denkt auch gar nicht, dass es was Besonderes ist, weil man das ja einfach so macht, bis einem das dann oftmals zurückgespiegelt wird und mir dann auch bewusst wird, okay, das ist halt nicht normal, das machen vielleicht nicht alle so. Und das hat mir dann auch nochmal dazu beigetragen, dass ich halt auch selbstsicherer wurde und auch entspannter wurde. Ich denke so, das Paket, was ich mitbringe, ist schon eine gute Kombi.
Ganz gute Sache. Es ist interessant, dass man wirklich sagt, so die Persönlichkeit, die ich habe, spiegelt sich dann darin wieder und das, was ich denke, was normal ist. Wo ziehst du diese Entspanntheit her?
Vielleicht so ein bisschen aus diesem, es ist tatsächlich immer alles gut gegangen in meinem Leben.
Okay.
Also es ist noch nie was wirklich Schlimmes passiert und wenn man sich wahnsinnig viel im Kopf macht, dann ist das oftmals gar nicht notwendig.
Und dann limitiert man sich ein bisschen. Ja. So, jetzt haben wir die Faktoren von dir. Welche Faktoren waren es im Team?
Da war es bestimmt auch eine Offenheit zu sagen, so hey, nee, wir entscheiden uns für jemanden, für diese Persönlichkeit, die da reinkommt. Es ist ein sehr kollaboratives Team. Wir wollen das miteinander gut gestalten und ein gutes Ergebnis bekommen. Und was ich vielleicht auch noch so ein bisschen mit reingebracht habe, so dieses, dass wir die Stärken von uns gegenseitig einfach sehr, sehr schätzen. Und vielleicht auch offen damit sind, wenn wir was nicht so gut können und dann zu schauen, wer ist denn im Team, der das besonders gut kann, sodass wir da einfach das ergänzen und nicht in Konkurrenzkampf treten oder denken, so wir müssen alle das Gleiche gut können. Weil das ist.
Warum macht es jetzt eigentlich mehr Sinn, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren, als immer zu versuchen, die eigenen Schwächen irgendwie auszugleichen? Die Forschung hat gezeigt, dass die Fokussierung auf die Stärken einer Person positive Auswirkungen auf ihre Leistung, Zufriedenheit und Motivation hat. Eine Studie von Alex Lindley und Kollegen aus dem Jahr 2010 untersuchte die Auswirkungen des Stärkeansatzes auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Ergebnisse zeigen, dass MitarbeiterInnen, die ihre Stärken im Arbeitskontext einsetzen wollten, ein höheres Maß an Wohlbefinden und Zufriedenheit am Arbeitsplatz erfahren haben. Ein weiteres Forschungsprojekt von Laura Roberts und Kollegen untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Fokus auf Stärken und Motivation von SchülerInnen. Es stellte sich heraus, dass Schüler und Schülerinnen, die ihre Stärken in schulischen Aktivitäten einsetzen konnten, eine höhere intrinsische Motivation zeigten und bessere schulische Leistungen erzielten. Der Grund für diese positiven Effekte liegt darin, dass die Fokussierung auf Stärken es den Menschen ermöglicht, ihre Talente und Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Wenn wir unsere Stärken einsetzen, fühlen wir uns kompetent und selbstbewusst, was zu einer erhöhten Motivation und Leistung führen kann. Darüber hinaus hat die positive Psychologie, eine Strömung in der Psychologie, den Stärkenansatz als effektive Methode zur Förderung des persönlichen Wachstums und der individuellen Entwicklung anerkannt. Statt sich ausschließlich auf Defizite und Schwächen zu konzentrieren, betont eben diese Strömung, die positive Psychologie, die Bedeutung der Identifizierung und Entwicklung von Stärken, um das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit zu steigern. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stärkenentwicklung und der Bewältigung von Schwächen dann auch schon sinnvoll ist. Schwächen sollten nicht vernachlässigt werden, da sie das Potenzial haben, die Leistungsfähigkeit und das Wachstum einzuschränken. Es geht also darum, die richtige Balance zu finden, um sowohl Stärken zu stärken, als auch an Schwächen zu arbeiten, um ein umfassendes Entwicklungspotenzial zu fördern. Insgesamt unterstützen wissenschaftliche Erkenntnisse die Idee, dass die Fokussierung auf Stärken positive Auswirkungen auf Leistung, Zufriedenheit und Motivation haben kann.
Es ist ein Ansatz, der die individuellen Talente und Fähigkeiten würdigt und dazu beitragen kann, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Ein gutes Werkzeug, um Stärken bei sich und in seinem Team zu finden, ist übrigens der Clifton Strength Finder von Gallup. Ein Stärkenfokus im Team führt nämlich auch dazu, dass Menschen sich akzeptierter und gewertschätzter fühlen. Und dadurch steigt in Teams auch die psychologische Sicherheit, die verantwortlich für Leistungsfähigkeit und Effizienz im Team gemacht wird. Weil Menschen sich anerkannter fühlen und dadurch trauen sie sich auch eher, sich zu äußern. Es macht zudem auch Sinn, ein Team zu haben, in dem viele Leute außergewöhnlich gut in speziellen einzelnen Dingen sind, statt eine Vielfalt von Menschen zu haben, die irgendwie überall so ein bisschen durchschnittlich sind.
Das ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich.
War das schon von Anfang an da? Oder hast du es geschafft, das irgendwie zu fördern?
Vielleicht habe ich es ein bisschen bewusster gemacht.
Mhm.
Und auch verbalisiert. Weil das eine ist ja, okay, man denkt, das ist da, und das andere ist, das auch vielleicht mal bewusst anzusprechen. Von mir aus heraus. Und das Motto, okay, hey, ich habe jemand, der halt extremst gut in einer Sache ist, wo ich vielleicht nicht so gut bin, dann würde ich das auch ganz, ganz offen ansprechen, sagen, boah, ich schätze das total, dass das, ne, du mich da so schön ergänzt, und dafür gibt es vielleicht was anderes, wo ich dann halt ergänze und das auch mit unter den Kolleginnen dann ähnlich mache.
Also zum Beispiel jetzt durch Komplimente, dass du sagst, ich fokussiere mich im Feedback auch sehr stark darauf, was Leute können. Weil ich glaube, häufig, wenn man Feedback hat, ich erinnere mich an diese Gespräche, dann kam die Sandwich-Methode. So. Als allererstes, ja, was Gutes sagen, dann kommt das, was ich eigentlich sagen will, und dann nochmal was Gutes, und dann geht man mit einer positiven Sache raus. Aber ich glaube, man merkt das, oder? Wenn man so ein ehrliches Kompliment gibt.
Ich glaube auch. Und ich versuche, das möglichst zeitnah auch zu machen. Das klingt mir nicht immer. Aber sowohl als auch, wenn was richtig gut ist, dass ich das zeitnah sage, als auch wenn was vielleicht ist, wo ich sage, das könnte man vielleicht noch ein bisschen anders oder besser machen. Und versuche auch, eine Kultur zu schaffen, wo man auch Dinge einfach mal ganz offen besprechen kann. Wie was ist. Also jetzt nicht, ich warte jetzt nicht auf das Halbjahresgespräch, um dann halt irgendwie Feedback zu geben. Das sollte meines Erachtens da einfach keine Überraschung geben im Halbjahresgespräch. Das sollte eigentlich eine konstante Kommunikation sein. Und ich habe eigentlich auch mit meinem Team mit allen mindestens einmal im Monat einen Termin, wo es nur um die persönliche Entwicklung geht. Wo es also Fachliches raus, sondern einfach nur so, hey, wie geht's dir, wo willst du hin, was steht an, was beschäftigt dich, ähnliches.
Was hat das aus deiner Sicht, diese ganz sehr persönliche Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, was hat das für dich so für Auswirkungen gehabt?
Also ich möchte gerne arbeiten, und dazu gehört auch, dass ich gerne mit den Menschen zusammenarbeite, die um mich herum sind. Und dazu gehört für mich, dass ich da auch dementsprechend eine Beziehung zu den Menschen habe, mit denen ich arbeite. Und wenn ich da halt auch auf eine persönliche Ebene gehe, in gewissem Sinne, das muss ja jetzt nicht irgendwie mein persönliches Innerstes sein, sondern einfach einen Bezug zu diesen Menschen habe, dann arbeite ich einfach lieber mit dem zusammen, dann macht mir das mehr Spaß. Dann ist es auch vielleicht leichter, Dinge anzusprechen, weil man einfach eine Ebene hat, auf der man aufbauen kann, einfach so ein Grundgerüst da ist, was gut funktioniert, und da kann man dann halt Dinge, auch wenn es mal schwieriger ist, miteinander halt besser gestalten. Also mir ist das wichtig, ich glaube, ich brauche das.
Das ist ja die Welt auch, glaube ich, ziemlich im Wandel, weil früher, es ist ja immer noch so dieses Wort, dieses Human Resources, ja, menschliche Ressourcen, die arbeiten, und dafür sind sie da, und dann gehen sie wieder nach Hause. Und das, was ich wirklich merke, ist, dass das plötzlich anders ist. Man hat plötzlich diesen Menschen auch im Blick. Und man merkt, es geht nicht mehr nur darum, okay, du lieferst mir jetzt hier, weiß ich nicht, so und so viel Dinge, die du da erarbeitet hast, und machst jetzt das Projekt und dann ist fertig und dann kannst du auch wieder gehen. Hast du das Gefühl, es wird mehr aktuell, in Zukunft auch so?
Ich glaube, es wird mehr und mehr eingefordert auch, könnte ich mir vorstellen. Also das war jetzt rein hypothetisch. Also ich glaube schon, dass es mehr wird, weil wir dadurch auch, dass sich die Arbeitswelt so wandelt und es hybrider in vielerlei Hinsicht wird, dass das auch dazu beiträgt, dass das wichtiger wird, dass ich auch ganzheitlicher gesehen werde und nicht irgendwie mein Privatleben am Beginn des Arbeitstags ablege. Und das beschäftigt mich natürlich, wenn da was ist zum Beispiel. Oder ich möchte ja auch als Person gesehen werden. Und also, es ist jetzt ein bisschen hypothetisch, weil ich natürlich nicht weiß, wie andere sind. Mhm. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich mit Kolleginnen oder anderen Menschen, die ich kenne, spreche, dass es mehr und mehr auch eine Rolle spielt, dass man sich wohlfühlt in dem Umfeld, in dem man ist. Mhm. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das so ein Wandel ist, weil dieses, man geht ja oftmals nicht wegen der Firma, sondern man geht wegen des persönlichen Umfelds, ob es jetzt der Chef oder Kollegin oder was ist, das ist ja jetzt nichts Neues.
Ja.
Und da spielt das ja auch schon durchaus rein. Wie geht derjenige mit mir um, mit dem ich arbeite? Und wie kann ich da halt auch mich mit meiner ganzen Persönlichkeit auch einbringen? Und muss nicht was sein, ne, zu deiner vorherigen Frage. Mhm. Wenn ich natürlich im Vorstellungsgespräch tue, ich bin jemand, der ich nicht bin, dann ist es natürlich umso schwieriger, hinter irgendwie authentisch zu sein, doch für meine Führungsrolle dann. Wie kann ich mit jemandem umgehen, der mir vorher was gesagt hat, was er gar nicht ist?
Ja, also wie kann ich vielleicht auch überhaupt jemandem vertrauen, wenn er als erstes gesagt hat, er ist etwas, was er gar nicht ist? Und wenn der Mensch, der dann vor mir steht, versucht, sich zu verstellen, dann muss ich mich vielleicht auch verstellen. Vielleicht sind das ja dann die Regeln in einer Zusammenarbeit, dass wir...
Man denkt, man ist so, ne?
Ich habe mal in so einer Beschleunigungskultur gearbeitet, zum Glück damals noch als Werkstudent, also war da nicht super lange da. Und dann war wirklich auch so dieser Moment, wo man dann auch wirklich gemerkt hat, derjenige, der als erstes geht, das ist ganz kritisch. Ne? Also so, da wird man dann schon so beäugt, wenn man rausgeht. Und dann habe ich gemerkt, dass wirklich so der ein oder andere, weil ich meine, man geht ja dann auch manchmal auf die Toilette und dann sieht man diese Bildschirme, dass der ein oder andere eigentlich gar nichts mehr jetzt großartig macht, sondern dann einfach nur noch abgewartet hat, bis der erste geht, damit er dann auch die Sachen zusammengepackt hat und dann als zweiter gegangen ist und nicht als erster. Und ich glaube, diese Spielchen, das ist total schwierig, wenn man das dann plötzlich hat.
So, das ist ja auch, das finde ich ganz interessant, weil das spielt ja auch ein bisschen rein jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit, wo Arbeit viel hybrider geworden ist. Und da halt auch dieses ganze Thema, wie mache ich das denn mit dem Homeoffice und so weiter. Und was du gerade sagst, okay, man verdaddelt nur noch die Zeit, ne? Und dann Menschen vielleicht Angst haben, oh, wenn ich mein Team im Homeoffice habe, dann kann ich das ja gar nicht mehr kontrollieren. Ich persönlich denke da eher, wenn jemand im Homeoffice nicht arbeitet, hat er wahrscheinlich in der Firma auch nicht gearbeitet. Da denkt man nur, er arbeitet, weil man halt physisch da ist. Und das ist natürlich schon auch zu dieser Frage, sehe ich den Menschen ganzheitlich, was du ja vorher hattest. Wie definiere ich für mich meine Rolle als Führung? Definiere ich das über Kontrolle und ich sehe, was jemand tut und das ist mir halt irgendwie wichtig und ich will vielleicht auch gesehen werden als Führung, dass ich halt wichtig bin? Oder geht es mir mehr darum, ich will ein Ziel erreichen und vereinbare das mit einem Mitarbeitenden und dann ist mir das ehrlich gesagt egal, wann und wie und wo der das oder sie das macht und erreicht, sondern da geht es mir um, wo will ich hin?
Ja, und das ist eben, glaube ich, auch genau das Spannende. Dadurch, dass es ja hybrid ist und man sieht sich weniger und seltener, ist es gleichzeitig wahrscheinlich umso wichtiger, dass man, könnte ich mir vorstellen für ein Unternehmen, dass man auch weniger austauschbar wird. Man spricht ja immer von dieser emotionalen Bindung. Und häufig, also das Gallup-Institut sagt ja seit Jahren, die emotionale Bindung ist ganz weit unten und ganz niedrig und die meisten Menschen fühlen sich stark an ihr Unternehmen gebunden. Und ich glaube, deswegen wird es ja wahrscheinlich auch immer wichtiger, dass man nicht nur da ist, weil man halt dann den Job hat, sondern dass man da ist, weil man vielleicht sein Team gerne mag, weil man die Führung gerne mag, weil die Arbeit Spaß macht.
Mhm. Weil die Atmosphäre gut ist.
Ja.
Weil die Werte vielleicht auch mit meinen Werten übereinstimmen.
Wenn man das Gefühl hat, man erreicht dann vielleicht etwas, was man so selber da nicht hat.
Ja.
Schön. Wie schaffst du das so im hybriden Kontext? Weil also manche diskutieren jetzt darüber, ob man dann Screenshots zu Hause machen sollte, was die Leute jetzt gerade tun. Von der anderen Seite merke ich jetzt ganz häufig, es werden jetzt immer mehr Programme installiert, dass das Teams-Logo immer grün ist.
Ich glaube, das ist dann immer wieder bei dem Kontrollieren. Und also ich persönlich habe das überhaupt nicht. Mhm. Also ich arbeite völlig da auf Vertrauensbasis. Mir ist das total wurscht, wann wer wie arbeitet, mehr oder weniger. Mhm. Sondern mir geht es eher darum, okay, was ist, wir haben Ziele vereinbart und wenn die erreicht werden, ist das fein. Und um ein Teamgefühl zu haben, also wir machen das so bei uns im Team, dass wir 3 Wochen im Monat vom Homeoffice heraus arbeiten. Wir sind in globalen Rollen eh viel digital, auch weil die Kollegen halt überall in der ganzen Welt sitzen. Und 1 Woche im Monat sind wir aber zusammen im Büro. Mhm. Und das ist halt auch eine feste Woche, die haben wir im Vorfeld festgelegt. Und da dann einfach auch Zeit zu haben und wo dann zum Beispiel diese 1-zu-1-Gespräche stattfinden, wo wir vielleicht auch einmal zusammen essen gehen, wo wir wirklich versuchen, also auch zusammen als Team zusammen, ja, uns zu erleben und auszutauschen. Mhm. Und das finde ich für uns eigentlich funktioniert ganz gut, weil ich erlebe das manchmal in anderen Kontexten, wo es dann heißt, einen Tag die Woche, aber den kann man frei wählen. Das kann dann sein, ich komme ins Büro und da ist keiner da und dann frage ich mich immer, what's the point? Also weder fürs Unternehmen noch für den Mitarbeitenden bringt das jetzt irgendeinen Mehrwert, nur dass ich einen Haken mache, ich bin jetzt da vor Ort, sondern ich finde, in dieser hybriden Kultur muss ich mir schon überlegen, okay, wie schaffe ich das, dass ich halt eine Teambindung und auch eine mitarbeitende Firmenbindung hinbekomme und das kombiniere mit der Flexibilität, die ja mehr und mehr auch gewünscht ist. Und da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber ich glaube, es sollte bewusst sich überlegt werden, okay, wie kann ich diesen Mehrwert halt für alle Seiten schaffen.
Wie seid ihr zu diesem Handling gekommen, dass ihr gesagt habt, eine Woche im Monat?
In dem Fall war es ganz praktisch, weil also ich bin in München, mein Team ist in der Nähe von Frankfurt und da wäre es jetzt für mich gar nicht möglich gewesen, dass ich einmal die Woche dort bin, sondern habe gerade gesagt, okay, dann bündel ich das halt so eine Woche im Monat und das hat für mein Team halt auch ganz prima gepasst, dass die sagen, das geht so gut, weil es dann einfach auch ja, fokussiert ist. In der Woche wissen wir, in der Woche sind wir alle da, wir haben das im Vorfeld festgelegt, sodass es für alle gut passt. Und teilweise übernachten dann die Teammitglieder halt auch, weil die alle auch teilweise eine etwas längere Anfahrt haben. Und ja.
Wurde das von Anfang an gut angenommen?
Vom Team? Ja. Also es war natürlich auch Firmenvorgabe, dieses einen Tag die Woche und wir haben halt gesagt, wir bündeln das.
Okay.
Und von daher war das jetzt auch nicht, dass man sagen konnte, ich komme nicht rein. Also die Option gab es dann nicht. Aber das gab jetzt auch keine Diskussion, nee, ich will das nicht, ich will jetzt nur einen Tag die Woche. Weil ich glaube, da spielte dann vielleicht auch durchaus dieses Beziehungsthema eine Rolle. Weil ich finde auf der einen Seite, okay, wenn ich als Führungsrolle viel Freiheit und Flexibilität gebe, dann wünsche ich mir das halt auch im Umkehrschluss, dass man da einfach miteinander arbeitet und eine gute Lösung findet. Und wenn ich jetzt da vielleicht sehr, sehr direktiv wäre, wir müssen das so machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht manchmal auch dann so ein bisschen das Pushback stärker ist. Also das ist, glaube ich, schon so ein sehr, wie können wir miteinander die beste Lösung für alle finden?
Mhm. Oder wie glaubst du, wird sich das in Zukunft weiterentwickeln? Weil wir sehen ja jetzt im Moment, es passiert sehr, sehr viel. Diese hybriden Kulturen werden immer mehr. Für immer mehr Menschen ist es ein absolutes No-Go, wenn sie sich wo bewerben und dann gibt es da keine Homeoffice-Option. Gleichzeitig wird es ja auch sehr interessant sein, inwiefern die künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt dann erreicht und plötzlich vielleicht auch manche Stellen abgebaut werden oder vielleicht anders gebraucht werden und so weiter. Wie glaubst du, wird so die Arbeitswelt der Zukunft sich verändern?
Ich denke schon, dass das Hybride stärker wird. Ich denke auch, dass es vielleicht stärker wird, sich als Persönlichkeit in seiner Arbeitsrolle wiederzufinden und eben nicht das, was wir ja am Anfang hatten, dieses ganz starre, bin jetzt hier eine reine Human Resources, mehr zu, ich bin ganzheitlich und darf sein, der ich bin, oder die ich bin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du hattest ganz am Anfang mal was von autoritärer Führung genannt, dass das vielleicht schwieriger wird in der Zukunft, weil ich damit Menschen vielleicht auch nicht mehr so erreiche.
Aber es wäre ja schön, oder?
Ich finde es sehr schön, es würde mir und meiner Persönlichkeit definitiv entgegenkommen. Und ich sehe durchaus auch, dass ich da über die Jahre, die ich jetzt im Berufsleben bin, auch viel schon geändert hat. Und das ist nicht nur in Anführungsstrichen nur, jetzt die junge Generation. Also meine Chefin arbeitet schon sehr, sehr viele Jahre und ist auch schon sehr, sehr, sehr lange im Unternehmen. Und ich finde, die ist einfach sehr modern in ihrem Denken. Also das ist jetzt nichts, was exklusiv bei den 20-, 30-Jährigen ist, sondern das sehe ich durchaus auch noch bei 50-, 60-Jährigen, dass es da eine Flexibilität geben kann. Und ich glaube, das ist auch was in der Zukunft wichtiger ist, wenn ich mir halt so demografische Entwicklung anschaue, dass Diversität nicht nur Männlein, Weiblein und alles dazwischen ist, sondern auch Altersdiversität oder Erfahrungsdiversität, Hintergrund, also dass man verschiedene Expertisen, Persönlichkeiten, das ist ja auch alles Teil von Diversität, dass das mehr gebraucht und auch vielleicht mehr geschätzt wird, als das der Fall ist, weil es einfach notwendig wird, um den Herausforderungen gerecht zu werden.
Vielen Dank. Sehr Vielen gerne. Dank, dass du dabei warst, liebe Heike.
Und ich danke dir.
Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der lieben Heike, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir über den Dächern von München über eine der spannendsten Zeiten aus ihrer Karriere zu sprechen. Ich hoffe, es hat auch dir ganz viel Spaß gemacht. Was habe ich jetzt von Heike mitgenommen? Punkt 1, Gelassenheit ist wichtig. Eine gewisse Gelassenheit ist der Schlüssel zu sehr vielen Dingen im Leben. Zum einen die Art und Weise, wie sie mit komplexen Situationen vor dem Sabbatical umgegangen ist. Auch die hierdurch entstandene Offenheit, in teils sicher auch gefährliche Regionen in der Welt zu gehen. Und am Ende ist es natürlich auch der Umgang mit Kollegen und Kolleginnen, die zu starke Ellenbogen haben. Also Punkt 1, Gelassenheit ist wichtig. Punkt 2 ist, das hat sie auch ganz am Anfang gesagt, es lohnt sich, ein guter Frager zu werden. Sich für Menschen zu interessieren und die richtigen Fragen zu stellen, hilft häufig mehr, als immer die perfekte Antwort auf den Lippen zu haben und laut zu sein und zu viel zu reden. Fragen öffnen Türen, sie ermutigen zum Nachdenken und sie drücken Wertschätzung aus. Weil man ist ja auch einfach wirklich interessiert am anderen und das zeigt sich halt einfach dadurch, wenn man ein guter Frager ist. Und ich kann auch bestätigen, Heike ist eine sehr gute Fragerin. Punkt 3. Sei dir über deine Absicht klar und schaffe einen Fokus auf deine Ziele. Als sie nach dem Sabbatical noch nicht so genau wusste, wo sie hin wollte, war es schwierig mit dem nächsten Karriereschritt. Aber als sie eine klare Idee hatte, öffneten sich dann plötzlich die Türen. Das zeigt sich übrigens auch in der Forschung. Denn wir wissen mittlerweile, dass Ziele, die zu einem konkreten Zustand hinführen, den wir uns auch ganz klar vorstellen können, also sogenannte Annäherungsziele, einfach viel besser funktionieren als Vermeidungsziele. Also Vermeidungsziele bedeuten, ich will von einem Zustand weg. Also von einem Zustand, dass ich gerade nicht weiß, wohin mit mir in meiner Karriere, wo ich vielleicht noch nicht weiß, was wird der nächste Job, wo ich einfach nur weg von einer blöden Situation will. Das ist also viel, viel besser und erfolgsversprechender, Annäherungsziele zu haben. Also, es ist immer besser zu sagen, ich will eine gute Führungskraft sein, statt zu sagen, ich will nicht mehr so schlecht sein. Warum das so ist, besprechen wir vielleicht aber auch mal in einer anderen Folge. Falls du auch eine noch bessere Führungskraft werden willst, lass diesem Podcast ein kostenloses Abo da, schick mir ein Feedback an hello@modernmind.de und falls du mit mir gemeinsam Schritt für Schritt lernen willst, wie du deine Mitarbeitenden aus psychologischer Sicht noch besser führen kannst, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail an die gleiche Adresse hello@modernmind.de. Natürlich auch, wenn du einfach Feedback hast, wenn du Wünsche hast, wenn du dich für irgendwas interessierst. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast mit Freunden, Kollegen, Menschen, die dir wichtig sind, teilst, weil ja, der Podcast ist natürlich sehr viel Arbeit und deswegen freue ich mich, also er macht genauso viel Spaß, aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn viele Menschen den Podcast hören, wenn viele das mitbekommen und wenn wir da auch unseren Mehrwert in die Welt hinaustragen können. Vielen Dank für deine Geduld, vielen Dank, dass du den ganzen Podcast angehört hast und ich hoffe, du hast viel mitnehmen können. Und lass uns immer gerne sprechen. Bis zur nächsten Folge. Markus. Dein Markus.